Für Schriftwerke, die meistens auch mit einer bestimmten Meditation verbunden sind, die dem Menschen eine spirituelle Kraft geben sollen. Es ist jedoch wichtig, damit man diese Rasayana-Meditation erfolgreich anwendet, dass man ein bisschen gereinigt schon ist. Dass also die groben Verunreinigungen wie Gier und Zorn und so weiter schon ein bisschen abgeführt worden sind im Leben, ein bisschen beiseite gelegt worden. Dann wirkt dieser Rasayana, dieses spirituelle Nektar, den man trinkt, noch mehr und noch stärker. Allerdings, und das ist bestimmt hier von besonderem Interesse, ist dieser Rasayana, kann dieser Rasayana und dieser Nektar, den ich euch gleich erzählen möchte, auch schon gereicht werden, wenn man ein bisschen verunreinigt ist, wenn man ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen noch materiell verstrickt ist. Möchtest du dich gemütlich hinsetzen, Priyanka? Mit dem Rücken, nicht? Mir geht es nämlich auch so, ja. Ja, bitte, bitte, setz dich gemütlich. Ich kann das gut ver- Wenn da noch einer von euch ist, der in der Rückenschwadron ist, nicht? Ja, bitte, setz euch in die. Ja, meine Liebe, von dir hätte ich es nicht gedacht. Oh ja? Ja. Also, das war das richtige Signal. Auf zum natürlichen Sitzen. Jana, bei dir geht es noch? Ja? Ja, gut, gut. Ich singe Priya, bei dir auch? Gut. So, es gibt meines Wissens zwei Schriftwerke, die als Rasayana beschrieben werden. Einmal, also zwei Bhakti-Rasayanas besser. Einmal von dem Madhusudana Sarasvati und einmal, und über dieses Rasayana werde ich euch heute berichten, von Parikshit Maharaj. Bei Madhusudana Sarasvati war es so, dass er ein Anhänger der apersonalen Schule war. Also er glaubt, dass nachdem diese Welt mit so vielen differenzierten Unterschieden aufgegeben würden, dass man dann in das nicht differenzierte Brahman hineingehen würde. Doch er traf dann in Vrindavan auf eine ganz andere Kultur, die Bhakti-Kultur, besann sich eines anderen und kam zu der Überzeugung, dass es hinter dieser Energiefülle, dem Brahman, den Ursprung der Energie, nämlich Krishna, gab, mit vielfachen Lilas und vielfachen Spielen. Also ihr habt die materielle Welt hier, voller Differenzierungen, gut und schlecht, also den Dualitäten, hier das Brahman und das heißt die Lichtfülle, die Energiefülle ohne Differenzierungen und dann noch hinter dem Brahman eine ganze spirituelle Welt, die aus Rasa, der Vielfalt der ekstatischen Beziehung in Liebe zusammengesetzt war. Und der Madhusudana Sarasvati nun gab in seinen Rasayanas einen Weg an, wie man hier in dieser Welt diesen Rasa oder die ekstatische, von Liebe geprägten Beziehung zu Gott erfahren kann. Und schrieb also dazu sein Bhakti Rasayana. Sein Rasayana beruht auf einer sehr einfachen ästhetischen Theorie, nämlich, dass die intensive Beschäftigung mit einem Gegenstand oder mit einem Thema hundertprozentige Veränderung im Herzen hinterlässt. Und er gab, um seine Theorie zu bekräftigen oder zu untermauern, ein interessantes Beispiel. Er sagte, das Herz ist wie eine Kerze, die aus Wachs besteht, also die Wachs hat, und Krishna ist wie ein Licht, was plötzlich in diese Kerze hinein kommt. Er sagte, wenn Krishna im Herzen gegenwärtig ist, dann ist es so, als würde Feuer in einer Kerze auftreten. Und das wird immer zu einer Veränderung des Herzens führen. Nämlich genauso wie das Feuer in der Kerze eine Veränderung im Wachs herbeiführt. Und dann gab er folgendes Beispiel. Ich habe das hier vorbereitet, wie ihr seht. Das müssen wir jetzt mal machen. Das Herz kommt zuerst in eine, wird zuerst verändert, indem eben man über Krishna hört. Und dieses Gehörte dann führt dazu, dass gleichsam eine neue Form den Gedanken gegeben wird. Die alten Gedanken sind klar, die drehen sich um die Dinge dieser Welt, die den Menschen beeinflussen. Aber wenn man über Krishna hört, wird das Herz verändert und das Gehörte gibt dem Herz eine neue Form, ähnlich so wie das Wachs, was ich jetzt in diese Karatals gegossen habe, bald die Form der Karatals annehmen wird. Ich werde nachher, nachdem ich meine Vorlesung beendet habe, sehen, ob diesmal auch dieses Beispiel funktioniert. Ich lese jetzt mal beiseite und wir sehen dann, was daraus gewährt worden ist. Ihr könnt das denn beobachten. Also, zwei Dinge sind wichtig. Die Absorbierung des Geistes in Krishna und die daraus resultierende Veränderung und das neue Form geben der Gedanken. So, ich denke, dass wir jetzt einfach mal einen kleinen Versuch unternehmen. Ich werde euch ein paar Texte aus einem Rasayana, einem solchen Schriftwerk, vorlesen und wir werden mal sehen, ob sich dabei eine Veränderung in unserem Bewusstsein einstellt. Natürlich muss ich dazu nochmal sagen, es ist gut, wenn wir eine Lösung für die Kinder treffen. Ich würde sagen, dass die einfach ihren Raum haben, in dem sie sich wohlfühlen können. Denn ich glaube, das ist ein bisschen anspruchsvoll jetzt. Du willst es mal probieren? Gut. Yes, please start. Yes. Vachit palavatalpeshu niyudashramakarshitaha vrikshamulashraya shete gopotsango paparhana padasamvahanam chakra Kechitasya Mahatmana Appadehata Papmano Rajanai Samavijam Anyetat Anurupani Manogyani Mahatmana Gayantisma Maharaja Sneha Klina Diyashanai. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es den Kindern helfen würde, ihnen einen Raum zu geben, wo sie sich wohlfühlen. Und dann, okay, dann muss vielleicht sich einer drauf kümmern. Ja. Ich bin geehrt. So, Manchmal wurde Krishna müde und legte sich auf die Wurzel eines Baumes, wobei er sich auf ein Bett legte, was aus sanften Zweigen bestand, aus Blütenblättern, und er benutzte dabei den Schoß eines Kuhhirtenfreundes als sein Kissen. Einige dieser Kuhhirtenfreunde waren große Seelen und massierten seine Lotusfüße. Und andere, die dadurch qualifiziert waren, dass sie frei waren von allen Sünden, kamen und fächerten dem höchsten Herrn voller Expertise Luft zu. Mein lieber König. Andere Jungen sangen bezaubernde Lieder, die dieser Gelegenheit angemessen waren, und ihre Herzen schmolzen aus Liebe für den Herrn dahin. Auf einer Ebene hören wir hier, wie Krishna auf einem Waldausflug müde wird und sich niederlegt. Wenn wir jedoch ein bisschen die Erläuterung dieser Rasayana-Schlokka studieren, kriegen wir bald mit, dass diese Kuhhirtenjungen, die mit Krishna zusammen sind, besondere Seelen sind. Das heißt, dass sie in vorangegangenen Zeiten, in vorangegangenen Zeitaltern, große Weisen waren, die in der Waldeinsiedelei, in der Zurückgezogenheit lebten und nur diesen einen Wunsch hatten, Krishnas Lotusfüße zu erlangen in ihrem Leben. Und weil sie sich so vertieft hatten auf diesen Wunsch, haben sie, nachdem sie einen langen spirituellen Weg zu Ende gegangen sind, den Wald von Vrindavan erreicht, wo sie mit der höchsten Persönlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht liebevolle Spiele ausübten. Das war also für sie sehr auf der, sagen wir mal, die Bestimmung eines langen spirituellen Entwicklungsweges. Nur als Krishna dort im Wald von Vrindavan müde wurde, hatte das einen Grund. Er war müde geworden, weil viele Dämonen erschienen waren und er sie beseitigt hatte. Er war auch müde geworden, weil er den Govardhan-Berg hochgehalten hatte, um seinen Vatsas, seinen Freunden Schutz vor dem Monsunregen, also nicht Monsunregen, dem Regen des Indras zu geben. Und er wollte sich jetzt hinlegen. Als seine Freunde das sahen, hatten sie alle den Wunsch, Krishna zu dienen, wie man einem Freund dient, wenn der müde wird oder ein bisschen Unannehmlichkeit verspürt. Aber was sie taten war, sie alle gingen in den Wald und bauten verschiedene Bettlager auf, mit Blumen, erstmal weiche Zweige, dann darüber Lotusblumen. Krishna sah, dass all seine Freunde ihm dienen wollten, erweiterte sich daraufhin in so viele Formen, wie Kuhhirtenjungen da waren. Das waren Millionen von Formen. Und nahm dann jeweils von jedem Kuhhirtenjungen seinen Dienst an. Also die Kuhhirtenjungen sagten: Oh, Gopaldev, wir sind froh, dass du nur allein zu meinem Bett gekommen bist. Und so legte sich Krishna dann auf jedes der einzelnen Bette hin, was alle anderen Kuhhirtenjungen nicht mitkriegten. Alle anderen Kuhhirtenjungen dachten, Krishna ist nur zu mir gekommen, um meinen Dienst anzunehmen. Und damit brachte Krishna einen Teil seiner göttlichen Mysterien, seiner Herrlichkeiten zur Entfaltung. Stellt euch mal vor, hier kommt nach Berlin die Queen. Da haben wir ja von Herr Schengapria gehört. Ne, von Frau Schneider haben wir davon gehört. Frau Schneider hat uns vom Besuch der Queen berichtet. Weißt du noch? Ich glaube, viele Queen-Begeisterte hätten gerne einen Dienst getan. Blumen gegeben, vielleicht einen goldenen Teppich ausgelegt oder ein paar selbstgemachte Berliner, das ist eine Spezialität der Queen, gegeben. Aber die Queen ist ja so begrenzt, die kann nur von ein bisschen was akzeptieren. Krishna ist aber unbegrenzt und kann sich in so viele Formen erweitern, wie Devotees da sind und jeweils den Dienst dieser Devotees akzeptieren. Was die Kuhhirtenjungen noch taten ist, sie nahmen Pfauenfeder vom Boden auf und fächelten Krishna damit Luft zu. Andere nahmen auch große Blätter auf und fächelten mit den Blättern Luft zu und sangen dazu wunderschöne Lieder voller Liebe und Zuneigung. Die Kuhhirtenjungen sangen zum Beispiel über das, was sie mit Krishna gerade am Tag erlebt hatten. Das war ein Thema. Oder sie sangen über die Liebe der Gopis, das sind andere Devotees, zu Krishna. Das war ein anderes Thema. Ganz gleich wie und was sie sangen mit Liebe in der Stimme. Und ihre Stimmen waren so süß wie die Stimmen der Kuckus zur Frühlingszeit, wenn sie Mangoknospen zu sich nehmen und eine besonders süße Stimme bekommen. Und das heißt dann, dass durch diese Lieder, die sie sangen, bald Tränen der Liebe in ihren Augen erschienen. Das ist möglich, wenn man die heiligen Namen des Herrn singt, den man sagt dazu Prema Sankirtan, voller Liebe Krishnas Namen singt, dann kommt das Herz sehr schnell zum Erblühen, wie es uns die Kuhhirtenjungen zeigten. Einen anderen Dienst, den sie ausübten, war, dass sie Krishnas Beine massierten und auch Arme massieren. Und das haben sie entweder getan, indem sie sich abwechselten, einer nach dem anderen, oder indem sie Krishna sich eben so zahlreich erweiterte, wie Kuhhirtenjungen da waren, um von jedem Einzelnen getrennt und gesondert diesen Dienst anzunehmen. Als Krishna in Vrindavan erschienen war, gab es diesen Umstand, dass der König dieses Universums, dieser Regent, Universumsregent Indra, kam, um Krishnas Göttlichkeit herauszufordern, ließ einen riesen Regen kommen, der bald hoch und tief verwandelte. Es war alles, stand alles unter Wasser, man konnte nicht mehr vor lauter Wasser Berge von Tälern unterscheiden. Und die Bewohner Vrindavans waren zu dem Zeitpunkt zu Krishna gekommen und hatten ihn gebeten, ihm Zuflucht zu geben. Und Krishna hatte das Leid gesehen und hatte den Govardhanberg hochgehoben und für 7 Tage gehalten wie ein Regenschirm, sodass diese Wassermassen den Bewohnern von Vrindavan nichts anhaben konnten. Nun, nachdem er damit fertig war, hatte er den Berg wieder abgesetzt und sich an einen einsamen Ort begeben, war um den Berg herumgegangen, um den Schaden zu inspizieren, der entstanden war durch diese Flutkatastrophe. Und in dieser Zeit kamen alle himmlischen, die machtvollen Regenten des Universums, auf Staatsbesuch, um Krishna zu verherrlichen und zu verehren. Und sie bauten einen Thron aus Juwelen, baten den Weltenschöpfer Brahma, das Amt des Pujaris zu machen, also des Priesters, und haben ihn dann in Prunk und Herrlichkeit verehrt. Krishna jedoch wirkte sehr abgelenkt und müde und schaute immer mit seinen großen Lotus-Augen herum, bis schließlich hinter einem der Büsche das Gesicht von einem dieser Knabenweisen auftrat, dieser Sakas. Und Krishna mit den Augenbrauen ein Signal machte, er solle noch warten, bis die Götter fertig waren mit ihrer prunkvollen Verehrung. Nun, nachdem die Götter fertig waren, verschwanden sie und plötzlich brach aus dem Wald ein Gelächter hervor. Die ganzen Sakas, die Kuhhirtenjungen, kamen zu Krishna auf den Thron, umarmten ihn und Krishna erwiderte die Umarmung. Und einer der Kuhhirtenjungen fing an zu, das war der Kleine, der alles gesehen hatte, der fing an zu sprechen. Ich sag euch, ich habe eben was gesehen. Da war ein Fünfköpfiger, der verehrte Gopal, und ein Vierköpfiger, haha, der hielt den Chamara-Fächer. Und einer, dessen ganzer Körper war übersät mit Augen, der sah vielleicht komisch aus, brachte eine Gebete dar und weinte, hatte wohl ein psychologisches Problem. Die alten Kuhhirten schauten sich herum und sahen da diese luxuriösen Artikel, nicht? Diese Juwelenlampen, den Juwelenthron, diese ganz aufwendigen Glocken und all das. Und sie sagten, Gopal, das ist ein Name von Krishna, Gopal, vergess jetzt bitte diese komischen Leute. Gopal war da und lachte und weinte und seine Freunde imitierten auch eine Arati. Die sprangen herum, sangen dabei mit melodiösen Liedern und ihre Fächer, das waren einfach Zweige von Braj. Krishna genoss das viel, viel mehr als die Verehrung der Götter. Er schaute nicht unbeteiligt und gelangweilt links und rechts, sondern kommunizierte mit den Augen mit jedem seiner Freunde. Deswegen sagt Shukadev Goswami, der Autor, dass diese Kuhhirtenjungen etwas erreicht haben, was weder die Götter im Universum noch die machtvollen Yogis, die für Jahre sich im Zölibat üben, erreichen. Nämlich der persönliche Austausch mit Krishna. Das ist das Wunderbare in diesem Königreich des Rasas, des Königreiches des liebevollen Austausches. Eigentlich, wonach sich unser Herz im tiefsten Inneren sehnt, ist Rasa oder Wohlgeschmack. Warum gehen wir ins Kino? Warum nehmen wir eine Beziehung auf mit einem Menschen und gründen eine Familie und Kinder? Warum gehen wir auf Urlaub? Es ist nicht wegen dieser Dinge. Es ist, weil wir den Wunsch haben, dort einen Wohlgeschmack zu kosten. Unser Herz ist ohne diesen Wohlgeschmack, der in einer liebenden Beziehung entstehen kann, wie ein trockenes Brot. Wenn das Herz trocken ist, dann versucht der Mensch in der heutigen Zeit alles, um es zu befeuchten. Er geht zum Kino, um es zu befeuchten. Er geht in eine Beziehung, um das Herz zu befeuchten. Er geht arbeiten, um Geld zu verdienen, damit er Urlaub machen kann, um das Herz zu befeuchten. Denn jeder weiß, ein trockenes Herz bricht sehr schnell. Krach! Ist sehr, sehr gefährlich, mit einem trockenen Herzen zu existieren in dieser Welt. Und deswegen versuchen wir, die Dinge dieser Welt zu genießen, um diesen Geschmack im Herzen aufleben zu lassen. Diese Freude von all diesen Geschmäckern und Freuden ist die Liebe das eigentlich, was am wichtigsten für uns ist. So, Krishna zeigt in der ewigen spirituellen Welt den liebevollen Austausch mit seinen Devotees, um uns einzuladen, unseren Blick dahin zu bringen. Denn die Dinge dieser Welt können die spirituelle Seele, also unsere, sagen wir mal, essentielle Natur, niemals zufriedenstellen. Das Herz sehnt sich nicht nach Dingen dieser Welt, denn das Herz ist letztendlich unser eigenes Herz, etwas Spirituelles, die spirituelle Seele, wie wir sagen. Und um richtige Nahrung zu bekommen, brauchen wir einen liebevollen Austausch mit Gott. Ich habe jetzt heute ein tolles Buch noch mitgebracht, aus dem ich euch vorlesen möchte. Das ist hier noch nicht veröffentlicht. Das ist das erste Mal, dass ich glaube, ihr werdet das erste Mal auch hören in eurem Leben. Das ist so ein bisschen über diese Spiele Krishnas mit den Kuhhirtenjungen. Daraufhin hat Krishna mit seiner Flöte ein bestimmtes Signal gemacht und die Kühe herbeigerufen, um sie zum Yamuna-Wasser zu führen und dort zum Trinken zu bringen. Als dieser ganz spezielle Klang ertönte, gingen die Tiere nicht mehr weiter und legten sich nieder an angenehmen Orten. Dann ging Krishna mit zwei Devotees und seinem älteren Bruder und noch anderen Freunden in den Yamuna-Fluss, um dort zu spielen. Hin und wieder kam Krishna in die Nähe seiner Freunde, die sich mit Wasser bespritzten und schon ganz durchweicht waren. Manchmal kamen auch die Jungen in seine Nähe. Und dann machten sie verschiedene Spiele. Auf diese Weise spielte der Herr voller Entzücken. Er benutzte das fließende Wasser der Yamuna als ein Instrument. Und er und seine Freunde spielten auf diesem Fluss glücksverheißende Musik. Er spielte auch, indem er über den Fluss schwamm. Einmal mit dem Strom und einmal gegen den Strom. Wisst ihr, wie man Musik mit dem Fluss macht? Man tut so mit den Händen verschiedene Formen machen. Kann dann so musizieren. Manchmal tauchte Krishna unter und tauchte dann wieder auf, wobei sein Gesicht unter vielen Lotusblumen auftauchte. Er hat ein Lotusgesicht. Wer konnte sein Lotusgesicht von den anderen Lotusblumen unterscheiden? Niemand. Als seine Freunde, die keinen anderen Lebenssinn hatten, als ihn zu sehen, nach ihm suchten, aber ihn nicht finden konnten, weinten sie in großer Mühsal und großem Kummer. Sie waren innerlich verwehrt und sie riefen nach Krishna mit dringenden Stimmen: Krishna, Gopal! Dann tauchte der schlaue Krishna wieder auf zwischen den Lotusblumen, den blauen Lotusblumen. Die Jungen, deren weit geöffneten Augen voller mit Freude überflutet waren, schwammen schnell zu ihm, sprangen ins Wasser, um mit ihm zu sein, und spielten. Krishna nahm dann verschiedene Girlanden, die aus verschiedenen Wasserblumen gemacht worden waren, und beschmückte seine Freunde damit. Dann kamen er und seine Freunde aus dem Wasser hervor und schmückten auch ihn. Krishna wurde dann hungrig und um Lunch zu nehmen am Ufer am breiten Yamuna-Ufer, setzte sich Krishna und sein älterer Bruder in die Mitte hin und die anderen Kuhhirtenjungen bildeten konzentrische Kreise um sie herum. Ja, und dann wird beschrieben, was die alles zu sich nahmen und wie sie aßen und aßen und aßen. Wie sie verschiedene Säfte und so weiter genossen. Und wie manchmal Krishna einen seiner Nachbarn, Kuhhirtenjungen, auf einen Vogel hinwies. Der Junge schaute dann zum Vogel und Krishna lehnte sich über und holte sich die Delikatessen vom Teller seines Freundes herunter. Und es wird sehr ausführlich beschrieben als eine Art, sagen wir mal, Meditation. Im Krishna-Bewusstsein geht es wirklich darum, dass man den Geist von den Themen dieser Welt abzieht und ihn in Krishna vertieft. Jiva Goswami gibt das Beispiel oder erklärt, wie die Färbung des Geistes wichtig ist, die Einfärbung. Er sagte, unser Geist ist wie ein Stück Tuch und wenn wir es in Kontakt haben mit Krishna, färbt es sich Krishna-mäßig. Wir haben Krishna. Wenn wir den Geist in den Kontakt mit dieser Welt haben, färbt es sich materiell. Es werden besonders Gefühle des Zornes oder der Anhaftung erwähnt. Diese Gefühle haben eine rote Qualität. Und wenn der Geist dann in diesen Farbtrog hineingeht, kommt der Rot heraus. Das heißt, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft kommt. Es ist sehr wichtig, dass der Geist sich verändert, dass das Denken verändert wird, dass der Charakter sich verändert. Ohne diese tiefe Transformation kann, sagen wir mal, von spirituellem Leben nur in einer theoretischen Form die Rede sein, aber nicht in einer praktischen Form. Es heißt, dass es am Nektar, am Giftbaum dieser Welt zwei nektarhafte Früchte gibt. Spirituelle Literatur und spirituelle Gemeinschaft. Das sind die Nektarfrüchte in dieser Welt. Und wenn ein Mensch, sagen wir, diese Nektarfrüchte isst, spirituelle Gemeinschaft und spirituelle Literatur, dann kann es dazu kommen, dass er sein Bewusstsein neu färbt, das heißt spirituell färbt. Materielle Gemeinschaft oder materielle Literatur färbt das Bewusstsein in einer anderen Weise ein. Aber spirituelle Gemeinschaft und spirituelle Literatur kann das Bewusstsein dann einprägen, wenn es zu einer Art Hinneigung oder Zuneigung kommt, während man Gemeinschaft pflegt und während man spirituelle Themen hört. In einem Theater macht ein ganz dramatisches Schauspiel über die Bühne gehen. Und die Zuhörer im Theater mögen total beeindruckt und geprägt von dem Schauspiel werden. Es gibt jedoch welche, die auch im Theater sind und nicht geprägt werden. Die Steine und die Holzbalken. Denn die Steine und die Holzbalken sind nicht in der Lage, ein Gefühl der Hinneigung zu entwickeln, der sympathischen Identifizierung. Man kann praktisch aus den beiden Nektarfrüchten dieser Welt, Sadhu Sangha und also Gemeinschaft mit spirituellen Menschen und spiritueller Literatur, erst dann den Profit sehen oder den Gewinn machen, wenn man diese innere Hinneigung hinbekommt. Immer wieder aufs Neue. Also um das Bewusstsein einzufärben, ist nicht nur ein passives Hören oder ein passives Wahrnehmen nötig, sondern auch ein hingeneigtes oder zugewandtes Hören. Diese Zuneigung oder dieser Geschmack an spirituellen Themen ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wehe, es kommt der Tag in unserem Leben, wo dieser Geschmack verloren ist oder dieser Geschmack wieder fremdbesetzt ist von dem Geschmack an Maya, an illusorischen Dingen. In dem Augenblick ist es für uns nicht mehr möglich, mit Hinwendung oder Zuneigung uns mit Krishna zu beschäftigen. Und dann wird es sehr schwierig sein, unserem Bewusstsein eine spirituelle Prägung zu geben, eine spirituelle Färbung. Dieser Ruchi oder dieser Geschmack ist etwas, was sehr heilig ist und was man, sagen wir mal, täglich nähren muss. Der Geschmack kann genährt werden durch eine spirituelle Praxis, die dann dafür sorgt, dass wir in gewisser Weise ja spirituelles Leben sehr ernst nehmen und sehr interessiert dem folgen. Es gab einmal einen Mann, mit dieser Betrachtung möchte ich enden, der in kurzer Zeit sehr kräftig werden musste. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht mehr weiß, was die Situation war. Es war irgend so eine komplizierte Situation. Jedenfalls hatte er nur drei, also eine gewisse Zeit, ich glaube, ein Jahr war es, um wirklich sehr kräftig zu werden. Und er ging zu einem Heiligen und sagte, was kann ich tun, um in einem Jahr wirklich kräftig zu werden? Und der Heilige schaute sich ihn an und sagte, Well, du musst ein junges Bullenkalb nehmen und jeden Tag eine Treppe hoch, eine lange Treppe hochtragen und runtertragen. Der Mann tat das. Und ihr wisst, wie schnell Bullen wachsen. Das sind bald starke Gewichte, die sehr groß sind. Und als er dann jeden Tag, aber das geht ja unmerklich, man sieht die ja nicht täglich wachsen. Also ist ja nicht wie chinesischer Bambus. Den kann man am Tag beobachten und der wächst 50 cm am Tag. Aber so ein Bullenkalb, das geht halt langsam. Und so trug also der Mann jeden Tag seinen Bullenkalb hoch und runter. Und am Ende eines Jahres war tatsächlich sehr kraftvoll, weil das Bullenkalb dick und rund geworden war. So ist es auch im spirituellen Leben, dass wir so ein bisschen eine spirituelle Schulung brauchen, um spirituell, ich will mal sagen, eine Schulung, um ja, spirituelle Praxis brauchen, um unseren Geschmack zu steigern im spirituellen Leben. Seht mal, im spirituellen Leben ist es nicht so wichtig, dass man viele Dinge auswendig lernt. Ich kenne einen Gottbruder von Srila Prabhupada. Große Seele, der zu seiner Zeit als ein wandelndes enzyklopädisches Nachschlagelexikon galt. Der wusste also so wahnsinnig viel. Am Ende seines Lebens hat er was sehr Interessantes gesagt. Am Ende seines Lebens sagte er, ich habe all meine Versen verloren. Das Schriftwissen, das Wissen der Schriften hat mich verlassen. Alles, was ich jetzt habe, ist mein Vertrauen. Auf dieses Vertrauen muss ich zurückgreifen. Dieses Shraddha, dieses Vertrauen ist wirklich alles, was ein Mensch im spirituellen Leben immerzu nur hat. Gut, wir mögen dies und das können, aber das ist nicht letztendlich spirituell. Und die Seele dieses Vertrauens ist dieser Wohlgeschmack, dieser Enthusiasmus, der uns trägt. Einfach einen bestimmten Glauben zu haben, ohne Enthusiasmus, ohne Ruchi, ohne Wohlgeschmack, ist so, als hätte man einen schönen Körper ohne eine Seele. Und dieser Wohlgeschmack ist einfach so wichtig. Und der kann wirklich auftreten, wenn wir es lernen, reif mit Devotees Gemeinschaft zu haben. Denn Krishna kommt immer dann sehr schnell, wenn er sieht, wie seine Devotees sich versammeln und seine Herrlichkeiten besingen. Wie heißt es so schön? Krishna sagt, ich bin nicht im Herzen der mystischen Yogis. Ich bin auch nicht im Königreich Gottes. Ich bin dort, wo meine Devotees zusammenkommen und meine Herrlichkeiten preisen, über mich sprechen. Krishna ist dort, wo Liebe für ihn da ist. Wie wir eben gehört haben, die Kuhhirtenjungen, die große Weisen waren und dann irgendwie irgendwann auf die Stufe der Liebe gekommen sind und Krishna dort auf diese Weise verherrlicht haben. Ja, damit bin ich an ein Ende gekommen. So schön ruhig, ne? Thank you, Goda Hari, for your nice music. that means we can take the music down, Goda Hari. So. Jetzt habt ihr alle Überraschung vor oder die Toilette? Dieses Jahr ist ein sehr spezielles Jahr. Es ist ein Jahr der großen, also wir haben das Gefühl, dass der großen Umwälzung auch im spirituellen Leben. Wir haben sehr, es ist wirklich total faszinierend, was Krishna in der gegenwärtigen Zeit macht. Mir hat vor ein paar Tagen, also bevor ich hierher kam, der Josef, der das College, das Bhaktivedanta College macht, wir haben so eine Hochschule, ein College halt, was an das Universitätssystem von England angeschlossen ist. Trivanga Prabhu, das glaube ich, habe ich dir noch nicht erzählt. Das englische Universitätssystem hat uns als eine Vaishnava-theologische Fakultät akzeptiert. Du kannst also einen Doktor in Rupa Goswami machen. Und kannst dann an einer Universität das lehren, was du gelernt hast. Und das ist so ein College in Radadesh. Und die bauen jetzt gerade hier auch. Die sind in einer schönen Behausung untergekommen, aber die wollen ein richtig großes College dorthin bauen, weil sie eben sehr gerne besucht werden und das immer größere Dimensionen annehmen. Und Josef, der das leitet aus der Schweiz, ein Manager, der ist da sehr gut, der hatte mir erzählt, dass er vor ein paar Tagen, also bevor er kam dann zu mir und vor ein paar Tagen, bevor er zu mir kam, in der Post eine Werbung bekam, eine Postwerbung. Da war so ein großes Bild und da war Kali mit ihren 1000 Händen drauf, die jeweils einen Brief hielten, wie die Post, die bringt ja Briefe. Und da stand darunter, mit den neuen Dienstleistungen der belgischen Post wird ihr Karma erträglicher. Mit den neuen Dienstleistungen der belgischen Post wird dein Karma erträglicher, Nicole. Das ist die Werbung. So, dass die Post eine solche Werbung machen kann, zeigt, dass sich ein Gesinnungswandel einstellt und dass die Menschen sehr, sehr an spirituellen Leben oder spirituellen Wissen interessiert sind Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es uns gelingen wird und vor allen Dingen, wie es uns gelingen wird, auf diesen Gesinnungswandel einzugehen. Es ist mein Wunsch, mit der Vedenakademie zusammenzuarbeiten, die schon jetzt ein großes Netzwerk über Deutschland haben von hauptsächlich Studenten, die bei denen Vastu, also Architektur, gelernt haben. Indische oder spirituelle Architektur, könnte man auch dazu sagen. Im Vastu geht es darum, dass man die göttliche Ordnung, die im Universum besteht, in ein Haus überträgt, sodass das Haus im Einklang mit den Naturgesetzen steht, die das Universum beherrschen, und somit eine spirituelle Wissenschaft letztendlich. Na, und wir wollen mit dieser Vedenakademie jetzt natürlich auch das Krishna-Bewusstsein, also nicht nur Architektur, sondern auch die spirituellen Dinge richtig systematisch lernen, also eine spirituelle Bildung vermitteln. Wir sind sehr gespannt, was geschehen wird. Wir sehen uns am Donnerstag ein paar Gebäude in Berlin an, um praktisch anfangen zu können. Und ich schätze mal so, dass wir im März dann soweit sind und hier richtig systematisch anfangen. Nicole, ich hatte auch dich gesehen, dass du, als wir dein Gast sein durften, dich mit Ayurveda beschäftigst und diesen Dingen. Ah ja, toll. Jetzt wollen wir ein Hospital öffnen in Kroatien, weil dort eben alles so viel preiswerter ist. Tja, toll. Toll, ja. Du kannst bald ein Doktor in Ayurveda sein, richtig? Ein anerkannter Doktor. Also wir sind, das ist unglaublich. Da hat sich etwas ergeben für uns. Das ist unser einfach gekleideter Hare Krishna. Krishna einen Segen gegeben. Gut, dann werde ich hier mal enden. Alles Liebe und Gute. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an mich. Das ist so eine. Ich habe mich heute nicht besonders vorbereitet. Ihr habt bestimmt gemerkt. Ich dachte heute einfach mal ein bisschen privater zu sein. Vielleicht habt ihr Fragen zum Krishna-Bewusstsein, die euch bewegen. Und dann kann ich gerne darüber sprechen. Ich schau mal, wie das mit meinem Experiment geworden ist. Ja, einfach ein einfaches. Manchmal mache ich das, wenn Leute so ein bisschen zäh im Verstehen sind, dann macht man solche Sachen. Braucht man ein Messer, dann. Verstehen. Aber auch vielleicht eine bösartige Formulierung. Mein Aufenthalt in Berlin war sehr schön. Ich habe den Tag über immer gelesen und gechantet. Dankeschön. Am Abend viele Leute gesehen. Und heute ist so mein letzter Abend, wo wir es besonders klein und besinnlich gehalten haben. Oh, das ist eine besondere Art von Wachs, die wir hier haben. Eine Kerze habe ich doch nie gehabt von dir, wie alle. Aber sie geht. Metallkerze? Nee, Altar. Altar, ja. Hier seht ihr, da hat es diese Form angedampft, ne? Von der Zimbel. Das ist ganz einfaches, warum auch nicht. Aber darum geht es letztendlich. Unsere Gedanken fließen in einer ganz bestimmten Form. Der normale Mensch hat 32.000 Gedanken am Tag. Und die meisten Gedanken sind Wiederholungen vom bereits Gedachten. Ach, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich nicht. Ach Mist, mein Leben. Man ist in einer richtigen Schlaufe drin. Und wenn man sich wirklich, wenn man sich verändern will, muss man es schaffen, diese Gedanken, dieser Gedankenstrom zu verändern. Und dazu ist das Hören von Krishna, über Krishna, das Chanten seiner heiligen Namen sehr, sehr gut. Man verändert sich dann. Die Leute sehen das auch einem an. Ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr verkleiden. Das nützt nichts. Also verkleiden im Sinne, manchmal will man vielleicht mal für sich sein und nicht immer angeschaltet sein. Auch wenn ich mir manchmal eine Trainingshose anziehe, um spazieren zu gehen oder zu laufen, halten mich die Leute an und stellen spirituelle Fragen. Weil das sieht so nach Krishna aus. Also das ist so die, weil man so viel an diese Themen denkt, ist das denn so da? Ne? Einmal war es ganz schlimm, da war ich im Flugzeug und musste unbedingt ein Seminar vorbereiten. Aber die gaben nicht nach. Und als sie rechts von mir eingeschlafen waren, da ging es links von mir los. Also weiter. Da ist ein unglaubliches Interesse da. Das ist eine sehr schöne Kerze, eine Honigwachskerze. Gut. Dann alles Liebe und Gute. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen Prasadam zu uns nehmen. Ist das schon soweit?
Ja.
Du hast so schön gesungen, nicht gesungen, gespielt, Rivanga. Es ist irgendwie reifer und voller geworden, fand ich.